BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, ein wunderbarer Frühlingstag und den wollen wir heute ausnutzen, um ein bisschen auf Tour zu gehen, raus in die Natur. Natürlich leider nur im Radio, aber immerhin. Wo es jetzt besonders schön ist, das weiß unser heutiger Studiogast Nina Schlesener. Sie ist Bergführerin und sie gibt ihre Tourentipps auch gern an andere weiter. Sie kennen sie vielleicht, sie ist regelmäßig bei unseren Fernsehkollegen von Wir in Bayern zu Gast und heute ist sie bei uns. Ganz herzlich willkommen, liebe Nina. Hallo.
Hallo Bettina, ich freue mich sehr.
Ja, du bist ganz bestimmt jemand, der ist das ganze Jahr auf Tour und du wirst bestimmt auch sagen, Wandern ist zu jeder Jahreszeit wunderbar. Was magst du denn jetzt am Frühling besonders gern?
Da hast du recht, ich bin eigentlich das ganze Jahr auf Tour, aber jetzt besonders im Frühling ist es nochmal ein ganz besonderes Gefühl. Ich war jetzt letzte Woche auch wieder für Wir in Bayern auf Tour und der Frühling gibt einem so richtig so einen Aufschwung, so eine Kraft. Ich war letzte Woche unterwegs und wenn es überall blüht und es, das Grün ist so intensiv und das macht nochmal besonders Laune beim Wandern. Also ich finde, das ist nochmal eine richtig schöne Wanderzeit, die halt sehr einzigartig ist.
Ja, und vor allen Dingen jetzt, also was ich immer so schätze, ist, wenn oben die Gipfel noch weiß sind, weil in höheren Bergen liegt natürlich noch Schnee und unten dann diese Löwenzahnwiesen, es ist ein einziger Traum. Habe die Ehre heute mit Bergführerin Nina Schlesener. Nina, du bist ja sozusagen wirklich am Berg aufgewachsen, gell? Erzähl uns ein bisschen.
Ja, da hast du recht. Bin mit 3 Jahren sozusagen auf den Berg gekommen mit meinen Eltern. Die haben Berghütte bei uns in die Berchtesgadener Alpen übernommen. Da war ich 3 Jahre alt und von dem Zeitpunkt an habe ich so die meiste Zeit meiner Jugend dort oben verbracht.
Wo war die denn? Die Berghütten, gibt es die noch?
Bestimmt. Ja, die ist am Jänner, das ist das Schneipsteinhaus, das gibt es immer noch. Hat jetzt einen anderen Pächter, meine Eltern. Genau, ja. Die haben es 32 Jahre gemacht, meine Eltern. Und,
32 Jahre? Dann muss ihnen gut gefallen haben. Ja, und diese Kindheit da eben, auf einmal bist du auf der Hütte oben. Wie war das rein praktisch? Also du bist dann irgendwann 3 Jahre, klar, da ist man noch, hat man noch keine Verpflichtungen groß, aber du musst ja dann auch irgendwann in die Schule gehen. Also wie ist das denn geregelt gewesen damals?
Genau, bis zur Schulzeit war ich eigentlich so die meiste Zeit oben. Und dann, wo ich einen geregelteren Ablauf und Alltag hatte mit der Schule, waren wir unten bei der Oma untertags und unter der Woche und am Freitagnachmittag ist wieder hochgegangen auf die Hütte.
Da war deine Mama mit dir unten oder warst du allein bei der Oma?
Nein, ich war allein bei der Oma und meine Eltern waren oben auf der Hütte.
Ja, ist ja gar nicht anders gegangen, da wird ja immer jede Hand gebraucht, gell? Wie hast du dieses Leben empfunden, so diese Zweiteilung? Du hast ja quasi ganze lange Zeit so ein bisschen zwei Parallelwelten gehabt, in denen du gelebt hast.
Also natürlich war es manchmal als Kind schon ein bisschen langweilig oben, weil man ja nicht so viel Abwechslung hat. Natürlich hat man jeden Tag neue Spielkameraden, weil halt jetzt jeden Tag andere Kinder aufkommen mit Gästen sozusagen. Aber ja, man hat sich schon oft einmal nach unten gesehen, lieber ins Schwimmbad und ja, die Freizeitgestaltung mit seinen Schulkameraden zusammen zu machen. Aber im Nachgang kann ich sagen, dass es mich halt auch sehr geprägt hat. Wir sind sehr frei aufgewachsen oben auf der Hütte, rund um die Hütte. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt und zu dem gemacht, was ich jetzt auch bin.
Ja, also man hat dich notgedrungen, sage ich jetzt wahrscheinlich mal, ein bisschen laufen lassen, weil man konnte jetzt nicht jeden Schritt überwachen da oben. Da war gar keine Zeit da, gell?
Nein, die Zeit war nicht da, Gott sei Dank. Wir haben sehr viel selbstständig ausprobieren können. Die Hütte ist umringt von Almen, die im Sommer auch bewirtschaftet sind mit Kühen. Und da ja, waren wir natürlich ganz viel auch bei den Nachbaralmen und haben beim Stall geholfen, beim Melken. Ja, sind auf die Gipfel gekraxelt und ja, durch die Wälder gestreift. Es war ein sehr, sehr wildes, freies Leben, was ich im Nachgang wirklich schätzen kann, weil das heutzutage eigentlich fast nimmer gibt in der Form.
Ja, ich kenne schon auch noch ein paar Hüttenpächter bei uns im Allgäu. Da ist es genauso.
Ja.
Also die sind im Prinzip oben und die Kinder sind unter der Woche unten in der Schule bei irgendjemand, Onkel, Tante, Oma, wie du sagst. Und dann geht es wieder rauf. Das, als Familie das zu machen, ist halt immer auch eine besondere Herausforderung. Aber alle sagen, wie du, im Nachgang, es war einfach ein Traum.
Ja, also klar, als Kind vermisst man vielleicht schon ab und zu dann die Zeit mit den Eltern, dass man mal in Urlaub fährt und baden geht gemeinsam. Das hat es bei uns gar nicht gegeben, weil die Hütte ist halt jeden Tag bewirtschaftet und rund um die Uhr. Das heißt, wir sind eigentlich erst in die Herbstferien, war der einzige Urlaub so, den wir eigentlich so groß immer gemacht haben, mal eine Woche zusammen. Das habe ich natürlich als Kind schon vermisst, aber ich habe natürlich andere Sachen mitbekommen,
Ja.
die mich zum Positiven auch geprägt haben.
Wie alt warst du, denkst du jetzt, als du dieses Leben und das, was du da mitnehmen kannst in der Natur, auf einmal, also dass es dir auf einmal bewusst war, was für eine unglaubliche Wertigkeit das hat?
Ja, man lernt ja immer rückwärts im Leben. Und
Das ist
es
ein
hat
schöner Spruch,
natürlich,
den merke ich mir.
ja,
Ja.
man lebt vorwärts und lernt rückwärts, irgendwie so war das, so der Spruch. Und es war bei mir natürlich auch, dass das dann erst ein bisschen später dann so eingeschlagen ist, die Wertschätzung dem gegenüber, was ich dafür geschenkt mitbekommen habe. Und so mit Mitte 20 habe ich mir dann wirklich aktiv damit befasst, oder beziehungsweise Anfang 20 nach meinem ersten Studium war klar, ich will auf die Alm gehen und ich will selbst wieder dieses Naturerlebnis für mich erfahren. Und dann war ich 3 Sommer auf der Alm, auch da oben eben, auf der Alm, wo ich als Kind eben aufgewachsen bin, auch so neben unserer Berghütte. Und ja, also es ist interessant, man ist ja so ein bisschen sozialisiert. Und man kommt auch wieder dorthin zurück, ganz unbewusst.
Also man schlägt so ein bisschen, also man macht oft so einen Bogen und ich finde, das erlebt man auch im Freundeskreis, also mit den Leuten, mit denen man in die Schule gegangen ist, die es dann vielleicht eben nach der Schule in alle möglichen, nicht nur in alle möglichen Städte, auch außerhalb Bayerns. Wir haben auch Leute, die sind in Amerika und in Neuseeland. Und ich ganz viele sind dann, also ich sage wirklich mal spätestens, vielleicht mit Rentenbeginn oder wenn sie ein bisschen langsamer gemacht haben oder wenn Kinder aus der Schule waren, sind auch ganz viele wieder zurückgekommen. Das fand ich immer hochinteressant, dass man dann doch wieder ganz oft das sucht, was man, wo die Wurzeln sind, gell? Wo man verwurzelt ist auch.
Ja, und das ist so ein unterbewusster Prozess, den man irgendwie, ja, so vielleicht so bewusst gar nicht so spürt, aber auf einmal zieht es einen dann doch da wieder hin, wo man
Ja,
herkam.
was hast denn du studiert, wenn ich fragen darf?
Ich habe erst Tourismusmarketing studiert und dann
Ja,
Sportwissenschaften.
liegt beides auf der Hand sozusagen.
Ja, genau.
Ja, hast du, wenn wir gleich darüber sprechen kommen, diese Ausbildung zur Bergführerin, wie das dann abgelaufen ist, du hast ja wahrscheinlich bei deinen Eltern auch Bergführer schon getroffen, auch in jüngeren Jahren, gell?
Ja, das war ja immer höchst spannend. Also die sind ja da abends gekommen oder Nachmittag von der Tour mit ihren Gästen und waren auf dem Berg und haben da ihre Geschichten erzählt und das hat mich total fasziniert, weil für mich war das ja rund um die Hütte eher dann, ja, phasenweise doch schon langweilig. Und wenn die mit ihren Geschichten gekommen sind und mit den leuchtenden Augen und mit den Abenteuern im Gepäck, dann hat mich das schon vollgepackt. Und da habe ich gewusst, also sowas will ich auch machen.
Dann doch schon sehr früh.
Ja, also natürlich die Intention, Bergführer zu werden, vielleicht nicht in den ganz jungen Jahren, aber das war eigentlich
Ja.
schon nach dem Abitur schon fix, dass ich eigentlich Bergführer machen möchte. Aber also als Kind habe ich gewusst, ich will so ein Abenteuerleben führen. Das hat mich total fasziniert.
Also, ich glaube, Leben am Schreibtisch. Das wäre jetzt nicht dein Ziel gewesen. Hättest vielleicht auch mit dem, wie du veranlagt warst und was du mitgekriegt hast, nicht gut bewältigen können.
Ja, also ich habe ja doch ein bisschen Schreibtischarbeit immer noch dabei
Ja.
bei meiner Selbstständigkeit, aber das begrenzt sich auf 1 bis 2 Tage in der Woche, halbtags, sagen wir mal so. Gott
Hast du
sei
eigentlich
Dank.
mithelfen müssen? Weil, wie gesagt, auf einer Berghütte, wenn es zugeht, ist jede Hand vonnöten. Und ab einem gewissen Alter sagt man, komm, jetzt trage mal naus oder spüle mal die Gläser ab oder räumt Spülmaschinen aus. Und wenn ja, hast du es gern gemacht?
Ja, schon. Also besonders als junges Kind. Da hat man dann natürlich auch die totale Motivation, dass man endlich Selbstverantwortung übernehmen kann und da mithelfen kann, verantwortlich. Und wir haben natürlich auch ja, als kleine Mädels total viel Trinkgeld bekommen von unseren Gästen, weil die haben das total lieb gefunden, dass da so kleine Stopsel da gleich so mithelfen. Und ja, und klar, je älter das man geworden ist, desto, sagen wir mal, professionalisierter wurde das natürlich. Und da hat man natürlich am Wochenende dann auch Vollzeit mitgearbeitet.
Habe die Ehre heute mit Bergführerin Nina Schlesner. Nina, gerade hast du uns erzählt von deiner Kindheit und Jugend auf der Berghütte, deine Eltern, wie du da aufgewachsen bist in späteren Jahren, ein bisschen mitgeholfen hast, wie du dann doch auch diese Umgebung und diese Abgeschiedenheit, diese Ruhe in der Natur schätzen gelernt hast. Du hast da Bergführer getroffen, die sind dann mit ihren Gästen abends nach der Tour bei euch eingekehrt und da hat dich irgendwie der Virus infiziert. Wann hast du denn wirklich für dich beschlossen, so, und das ist jetzt mein Beruf, genau das will ich machen?
Ja, der Funke war ja schon gesetzt oder sagen wir mal der Samen relativ früh und dann habe ich Abitur gemacht, wollte erst eben was Solides machen, deswegen das Tourismusmanagement
Das habe ich auch
Studium.
gesagt.
Ja. Und nachdem das vorbei war, war klar, jetzt ja, mache ich mich auf den Weg, dorthin auch Bergführerin zu werden. Das ist ja doch ein längerer Weg. Man hat schon ein
Oh
bisschen
ja.
was, ja, man sollte schon ein voll ausgebildeter, quasi voll umfassend von allen Skills und Fertigkeiten ausgeprägter Bergsteiger sein oder Bergsteigerin sein. Und ja, das war natürlich so
Warst du
mit Anfang
das? Also
20.
konntest du das alles schon sozusagen, wenn ich da
Ja, in
dazwischen
meinem
fragen darf?
jugendlichen Wahnsinn
Leicht.
oder Leichtsinn
Ja.
habe ich mich mit 22 Jahren dann halt gleich mal beworben beim Bergführerverein. Und ja, der Bergführerpräsident, der war damals also auch ein Bekannter von mir, der hat in Reichenhall gewohnt, nicht weit weg. Und der hat mich dann zu sich eingeladen und hat mich ja, mal nicht zurechtgewiesen, aber eben mir dann gesagt, ich bin nur relativ jung und ich soll mir einfach nur ein paar Jahre Praxis gönnen und dann später nochmal wiederkommen und dann wirklich die Ausbildung dann beginnen. Und entsprechend so habe ich das dann auch gemacht.
Ja, man muss eine Prüfung machen, oder? Bevor man zugelassen wird, wollen die erst einmal, das ist ja begrenzt. Also sie können ja nicht mit
Genau.
Verlaub in Anführungszeichen jeden oder jede nehmen. Die müssen ja schon schauen, wer kommt da und macht es Sinn, dass wir uns da bemühen in der Ausbildung. Das heißt, man muss wahrscheinlich irgendwie zeigen, was man kann. Aber wie läuft es ab? Geht da einer, führt man da quasi aus der Hand, aus der Lameng eine Tour mit jemandem aus dem professionellen Lager und der sagt, ja, das wird was, das schafft man mit dem Mädel?
Genau, also du hast eine Aufnahmeprüfung, die ist sehr umfangreich, aber bevor man diese hat, muss man erst einmal einen Tourenbericht über die letzten 3 bis 5 Jahre abliefern mit ganz vielen Alpintouren, mit Klettereien bis 1000 Meter, senkrechten Wänden, Eisklettertouren, Skitouren, Sportklettertouren in einem gewissen Schwierigkeitsgrad. Und erst wenn der Tourenbericht komplett ausgefüllt ist und alle Touren sozusagen da eingetragen sind, dann werden die erst einmal durchgeschaut von dem Bergführerverband, ob das alles passt, ob die Touren auch entsprechend schwer genug waren und anspruchsvoll genug. Und dann wird man, wenn das passt, erst einmal zur Aufnahmeprüfung eingeladen.
Und die
Genau.
Aufnahmeprüfung ist theoretisch dann?
Nee, die ist auch also
Praktisch auch.
praktisch, genau. Die ist meistens in Chamonix in Frankreich. Und rund um den Mont Blanc, um das Mont Blanc-Gebiet, weil man da hat man vergletschertes Gebiet, da kann man klettern, da kann man Eisklettern, da hat man alle Möglichkeiten
Ja.
der Spielarten des Alpinismus. Und da hat man dann 2 Wochen lang eine umfassende, umfangreiche Prüfung. Man geht mit den Bergführern auf Tour und dann schauen die, ob das alles so passt, ob man wirklich das Niveau entspricht. Und dann, wenn man das alles geschafft hat, die Eingangsprüfungen, dann kann man die eigentliche Ausbildung erst beginnen.
Und die dauert ja auch ihre Zeit. Wie lange muss man da ansetzen? Zwei,
Die
drei
dauert
Jahre?
circa, ja genau, die dauert circa 3 Jahre. Und dann kommen ja nochmal die Abschlussprüfungen und die sind auch nochmal sehr anspruchsvoll.
Jetzt ist die Frage, allein unter Männern, Fragezeichen, denn ich kann mich erinnern, als ich eben als junge Journalistin in meinem Metier angefangen habe, da wurde echt noch diskutiert. Das ist jetzt schon ein bisschen her natürlich, aber da wurde diskutiert, ja, Frauen als Bergführer, mag man das? Die einen haben gesagt, ja, warum denn nicht? Die anderen haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und da ist echt noch, das war eine Sensation, als damals wirklich die erste Frau bei uns im Allgäu als Bergführerin ausgebildet wurde. Und die haben wir komplett journalistisch begleitet, auch im Radio immer wieder gesagt, wo steht sie jetzt? Wie ist der Zwischenstand? Wie geht's? Wie kommt die jetzt bei ihren männlichen Kollegen an? Wie hast du das erlebt?
Bei mir war es alles schon ein bisschen aufgebrochener, muss ich sagen, aber auch noch in den Anfangsschuhen. Ich war die 7. oder 8. Bergführerin im deutschsprachigen Bereich, also in Deutschland. Und es sind circa 600 Bergführer insgesamt. Momentan oder zwischen 600 und 700 sind es ungefähr. Also man sieht, das ist sehr, sehr ein geringer prozentualer Anteil, was die Frauen da ausmacht. Und natürlich, also wo ich auch angefangen habe mit dem Alpinismus, mit dem Klettern, war das schon noch so, dass das eigentlich so eine Männerdomäne war und ich wurde jetzt nicht überall gern mitgenommen. Also da hat man schon oft einmal die Nase gerümpft und selbst von einem Freund wurde mir dann auch gesagt, nee, also die können wir nicht mit auf Tour nehmen, weil also du kannst ja das gar nicht. Also das war schon noch eine Hürde, einfach da so akzeptiert zu werden und mit auf Tour genommen zu werden.
Aber du hast es dann einfach in der Praxis bewiesen. Also du hast vermutlich dich da nicht auf irgendwelche Wortgeplänkel eingelassen, sondern hast innerlich gesagt, euch zeige es schon und dann hast du es auch gemacht, gell?
Ja, genau. Das war noch mehr Ansporn eigentlich.
Ja,
es war
ja.
wie so eine Motivationsrede war das eigentlich.
Ja, das dachte ich, werd's ja schon sehen.
Genau, und das habe ich ins Positive quasi, diese Energien habe ich umgewandelt und für mich ins Positive dann verwandelt. Und das hat mir natürlich noch mehr Motivation für das Ganze gegeben.
Und während dieser 3 Jahre, der Weg, wie du gesagt hast, ist durchaus mühsam, erst dahin zu kommen, dann ihn auch bis zum Ende weiterzugehen. Du hattest nie irgendwie einen Zweifel und gesagt haben, oh, was tue ich mir da eigentlich an? Oder vielleicht hätte ich doch mit dem, was ich im Studium gemacht habe, ein bisschen weitermachen sollen. Es war bei dir einfach ganz klar, dass es dein Weg ist.
Ja, das war ganz klar. Also da hat es überhaupt keinen Zweifel gegeben. Natürlich, wenn man morgens im Bett liegt und kurz vor einer großen Tour ist, irgendwann mitten in der Nacht aufstehen muss und dann denkt man sich schon, oh mein Gott, was mache ich da eigentlich? Warum? Aber wenn man dann den Körper in Bewegung bringt und dann rausgeht und die ersten Sonnenstrahlen dann kommen und man in dieser unglaublich schönen Natur draußen ist, dann, dann ist das alles verflogen.
Ein Wort noch zur Abschlussprüfung. Wie läuft die ab? Also jetzt die praktische, dass du jede Menge Kenntnisse haben musst, steht, ist ja außer Frage, das ist klar, es gehört immer Theorie auch dazu. Aber wie läuft die ab? Kriegt man da eine Tour vorgegeben, die man dann planen muss, auf die man sich vorbereiten kann, wo man sagen muss, wir gehen da und da, wir machen hier das so und so? Kann ich mir gerade gar nicht so gut vorstellen, wie das abläuft.
Ja, aber du hast es schon eigentlich auf den Punkt getroffen. Man hat natürlich auch wieder in allen Elementen eine Abschlussprüfung. Man ist entweder im Sommer in den Dolomiten und dann heißt es, wir gehen morgen auf die 3 Zinnen über diese Tour. Und dann ist halt unsere Aufgabe, diese Tour zu planen, den Zustieg zu planen, die ganzen Tourenablauf und dass das natürlich reibungslos dann am nächsten Tag funktioniert. Dann ist man in der Dreierseilschaft mit dem Prüfer. Und dann führt man diese Tour und der schaut halt, wie klettert man, sind die Sicherungspunkte alle in Ordnung, ist alles solide und ist man auch in der Zeit oder ist man zu langsam, wie so ein Gesamtbild verschafft sich da der Prüfer von den zu Prüfenden quasi. Und dann wird halt bewertet, ob das dann passt und ob man dann halt es geschafft hat oder ob man vielleicht dann nochmal das nächste Jahr nochmal antreten soll.
Mhm. Und der Prüfer, der kommt wie der Fahrlehrer, wenn man Prüfung macht in der Fahrschule, oder? Den kennt man nicht, man weiß nicht, das kann jeder sein.
Genau. So ungefähr. Und man hat aber auch nochmal einen Prüferwechsel, also es sind 2 bis 3 Prüfungen, so dass und mit verschiedenen Prüfern, dass man auch eine Objektivität dann hat und nicht dann sich vielleicht dann falsch ja, beurteilt fühlt.
Ja, da wird auch, glaube ich, jede Art von Kumpanei, so blöd das klingt jetzt, aber da wird es einfach ausgeschlossen, dass jemand sagt,
Genau.
komm, lass mal durchrutschen, gell? Das ist ja wichtig.
Genau.
Wenn das dann alles geschafft ist, wo wird es dann hinterlegt? Also wo sagt man, Frau Nina Schlesener ist ab sofort Bergführerin, haben wir geprüft und abgenommen und darf als solche jetzt arbeiten. Wo wird es angemeldet, das Gewerbe?
Also das ist ja staatliche Ausbildung, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. Das läuft über die TUM, also über die Technische Universität in München. Und da wird das natürlich dann auch quasi abgelegt, die Prüfung, und hinterlegt, dass man da halt diese staatliche Ausbildung absolviert hat, erfolgreich.
Das ist ja witzig, dass es über die TUM läuft. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Historisch gewachsen, weil weiß man nicht genau, wie es gekommen ist, dass die das sind. Da fragt man
Ja,
jetzt was,
das
gell?
ist halt die Sportuni ja auch mit eingegliedert, und da ist halt das Ressort Bergsteigen und die Bergführerausbildung mit dabei.
Wir wollen uns gleich unterhalten, warum Bergführer ein wunderschöner Beruf ist, aber auch ein enorm verantwortungsvoller. Denn da haben wir ja gerade in der jüngsten Zeit einige Urteile auch zu der Thematik gehabt, die auch in der Bergführerszene sehr, sehr intensiv diskutiert werden und wurden und auch sehr genau beobachtet worden sind. Die jüngste Bergführerin war sie nach ihrer Ausbildung, Nina Schlesener aus dem Berchtesgadener Land. Du hast uns gerade erzählt, dass diese Prüfung durchaus sehr aufwendig ist, sich auch über 3 Jahre hinzieht, dann auch streng abgenommen wird. So, und dann hat man es geschafft. Wie geht es denn dann weiter? Muss man sich irgendwie überlegen, wo übe ich meinen Beruf jetzt aus? Das war vermutlich bei dir in deiner Heimat.
Genau, also man ist natürlich alpenweit unterwegs, sei es in den Westalpen, französischen, italienischen, Schweizer Alpen, oder eben direkt bei mir vor der Tür zu Hause. Ist ja naheliegend, weil ich wohne ja direkt am Fuße des Watzmanns, und
Ja.
von dem her habe ich natürlich die Spielwiese direkt vor der Tür und kann natürlich meinen Beruf bei mir in Berchtesgaden sehr gut ausführen.
Wie kommen die Kunden denn zu dir? Heutzutage natürlich kann man sich im Internet einfach schlau machen. Da will ich hin und wo gibt es da jemand? Also wie ist der Kontakt zum Kunden zu dir? Wie kommt es zustande in der Regel?
Also es gibt ganz viele Kanäle, um zu Kunden zu kommen, beziehungsweise die Kunden zu einem zu kommen. Es gibt einerseits vom Bergführerhauptverband so einen E-Mail-Verteiler mit Tourenanfragen, und da kann man sich drauf melden. Man kann auch bei einer Bergschule als Bergführer natürlich sich also Touren einfach anbieten. Oder man macht es natürlich selber in Eigenregie, und dann geht es halt über Webseite und über, ja, sozusagen Mundpropaganda von, wenn man
Von
natürlich
Kunden,
mit.
die zufrieden waren, die sagen, da könnt ihr hin, das war
Genau.
super. Das ist natürlich ganz viel wert, ja. Und was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Haben die schon ein bisschen Erfahrung? Wollen die bloß dann die etwas schwerere Tour gehen, wo sie sagen, traue ich mir jetzt nicht so richtig zu mit dem, was ich an alpinen Vorkenntnissen habe, da brauche ich ein bisschen Hilfe. Kommen ganz Unerfahrene, wo du auch sagst, also in der Ebene, wo ihr umeinander steigen wollt, das geht fall mit euch noch nicht. Also was, wie fächert sich dieser Stamm auf?
Ja, der ist sehr breit gefächert. Man hat vom also sehr allumfassenden Bergsteiger, der eigentlich das gleiche Niveau hat wie Bergführer, bis zum Bergwanderer, der halt fast keine persönlichen also Kenntnisse hat und das Level relativ weit unten ist.
Ja, und der Erfahrene, der auf deinem Niveau ist, warum will der trotzdem dich als Bergführerin haben?
Der hat manchmal keinen Kletterpartner oder eine Vision, das zu machen. Also er will auf den Berg, aber ist jetzt vielleicht auch arbeitstechnisch so eingebunden, dass er das alles eigentlich gar nicht selber planen möchte. Hat aber die physischen Voraussetzungen dafür und will halt einfach eine gut organisierte Tour haben und das halt dann quasi den Gipfel machen. Und da ist natürlich das, ja, gut, wenn man da einen Bergführer sich nimmt, weil da ist, ja, hat man halt relativ gute Erfolgschancen, das auch umsetzen zu können. Also wie wenn man jetzt vielleicht bei einer Gruppe sich anschließt, wo man nicht weiß, wer ist da bei der Gruppe dabei, wie sind da die können die Levels so eingeordnet, und ja, da schwindet natürlich dann auch oft einmal die Chance, auf den Gipfel zu kommen.
Ja, und von rein prozentual, also eher die Hochtour weiter oben oder sagst du, na, auch im mittleren Segment sind wir schon viel und bin ich viel unterwegs mit meinen Kunden?
Ja, auch. Also ich habe Stammkunden, die sind so Wandergruppen, die kommen jedes Jahr, die gehen mit mir dann 3, 4 Tage einfach im Gebirge wandern, so im Moderaten-Bereich. Das habe ich. Und dann habe ich aber auch meine Kunden, die sagen, sie wollen jetzt Watzmann-Ostwand machen oder wollen jetzt in Wallis zum Beispiel aufs Matterhorn oder auf den Mont Blanc. Die hat man auch.
Und die Touren, die da angefragt werden bei dir, kennst du die alle schon oder sagst du, in der Gegend kenne ich mich gut aus und ich weiß, was mich da erwartet? Du brauchst ja entsprechend viele Vorkenntnisse oder ist es eben so geregelt gewesen, dass du über die Jahre vor deiner Prüfung und während der Prüfung diese beliebten Anfragen, man weiß ja in der Regel, was kommt oder viel,
Ja,
was kommt, dass man die alle
genau.
einfach wirklich gemacht hat, oft und weiß, wie es geht. Also, dass man sagt, ich weiß, wie man aufs Matterhorn kommt, da war ich selber schon
Ja,
10-mal oben.
genau. Also im Zuge unserer Ausbildung sind wir wirklich alpenweit unterwegs mit dem Bergführerverein oder Bergführerverband, mit dem Deutschen. Oder das ist man in Chamonix, man ist in die Dolomiten, man ist in der Schweiz, im Wallis, und man klappert so die ganzen Alpen eigentlich so ab in der Ausbildung. Und dann während der Ausbildung hat man ja schon Führungspraktikums zum Absolvieren. Da ist man dann auch in die Alpen unterwegs, und so erweitert sich sozusagen die persönliche Landkarte, und man, die Expertise wird halt natürlich dadurch auch erweitert. Aber es gibt natürlich auch Ecken und Berge, wo man noch nicht war, und dann wird da Führungsanfrage, kommt dann natürlich, ja, hat man das auch, dass man da dann noch nicht war, und entweder man fährt halt dann 1, 2 Tage vorher runter und scoutet sozusagen die Gegend, schaut sich die ja, Verhältnisse momentan vor Ort an, schaut sich da die Berge an, geht vielleicht dann vorher über diese Route schon auf den Berg, dass man so best wie möglich vorbereitet ist.
Könnte man sagen, ein guter Bergführer, Bergführerin ist immer auch ein kleines bisschen ein Psychologe?
Absolut. Das ist ein ganz großer Bereich in unserem, ja, in unserem Arbeitsleben sozusagen, weil ja, man geht an die Grenzen, man geht oft einmal über die Grenzen hinaus, man stellt sich Anforderungen, besonders unsere Kunden, denen sie ja selber eigentlich nicht gewachsen sind, oft einmal.
Ja.
Und deswegen holen sie ja einen Bergführer zur
Genau.
Seite, damit der sie da begleitet. Und da entstehen oft Situationen, die ja sehr emotional werden, die natürlich Ängste haben, unsere Kunden. Man muss sie da dann auch begleiten. Manche sind dann vielleicht einmal blockiert, haben so einen Stress, dass sie auch nicht mehr vor- und zurückkommen. Also man ist da mit allem konfrontiert. Also mit Freudentränen, mit
Ja.
emotionalen Zusammenbrüchen, da hat man die ganze
Das
Bandbreite.
glaube ich, ja.
Ja.
Und ich glaube auch, dass wenn man eben so zusammen auf Tour ist, es sind ja trotzdem Ausnahmetage, die man da zusammen erlebt. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sich beim einen oder anderen einfach die Zunge auch löst und da
Ja.
ganz viel hochkommt und raus will und erzählt werden will von dem, was dieser Mensch an seelischem Gepäck mit sich rumstellt.
Ja.
Ist sicher nicht immer sehr einfach.
Na, gar nicht. Also, weil man weiß ja nicht, was einen erwartet im Vorgang, weil das kommt ja eigentlich erst während dem Prozess dann raus, oft einmal. Also, ich bin schon am Gipfel gestanden, und dann ist meine Kundin emotional völlig ja, in sich zusammengebrochen, weil ihr Kind ist gestorben, und die hat das quasi für ihren Sohn gemacht, der eben verstorben ist. Ja, da muss man dann
Da
schon mal schlucken.
du.
Also, da ist man selber dann natürlich auch sehr war betroffen, und
Natürlich,
muss man
ja.
erst einmal dann erst einmal tief durchatmen.
Ja, und dann kommt der schwierige Moment, der, wo man sagt, das hat keinen Wert, die Wetterverhältnisse haben sich so oder so verändert, ja, oder jetzt wird's kritisch. Ich weiß, ihr wollt's auf den Gipfel, aber es geht nicht. Ich drehe jetzt mit euch um.
Genau, die Momente hat man auch. Man muss natürlich auch sehr stark sein in dem Moment, weil man Entscheidungen trifft und zu diesen Entscheidungen auch zu 100% stehen muss. Weil man hat auch Kunden, die das nicht verstehen, weil sie sagen, jetzt, das ist aber in der Planung mit drin und in der Tourenausschreibung und das machen wir jetzt. Dann sage ich, nein, das machen wir jetzt nicht, das Wetter ist schlecht. Und dann hat man aber vielleicht auch sogar auf der Hütte Bergführer, die sagen, okay, aber ich mache es mit meiner Gruppe. Und ich sage, ich mache es aber nicht. Also da hat man auch oft einmal so schwierige Situationen, das dann den Kunden zu erklären.
Ja.
Natürlich, ja.
Verstehen Sie es dann unten trotzdem oder sagen Sie, war vielleicht schon gut, dass du uns da zur Umkehr bewogen hast? Oder gibt es da auch Grantler, die sagen, so ein Schmarrn und das hätte man doch jetzt gerade noch geschafft?
Ja, den klassischen Grantler hat man manchmal auch dabei, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich mal eine lustige Situation. Da waren wir im Wallis und haben die Spaghetti-Runde gemacht. Das ist so, geht man halt ein paar Viertausender innerhalb von 5 Tagen, ist so 10 Viertausender. Und
kein Spaziergang.
Genau, und am letzten Tag haben wir halt gesagt, das Wetter ist schlecht, wir haben Nebel, wir gehen da nicht rauf, wir fahren runter. Das geht nicht, weil er hat nämlich diese Höhenmeter schon in seine Tabelle eingetragen und sein Tourenbericht ist schon geschrieben und mit dem Berg und das, dann geht er halt jetzt allein. Dann sagen wir, du gehst jetzt nirgendwo hin, du gehst jetzt mit uns runter. Also man hat wirklich manchmal, aber es ist ganz, ganz selten, dass dann einer so vehement ist.
Dann geht es jetzt um die Frage der Verantwortlichkeit. Also wir haben ja auch hier bei Heimat aktuell, wie glaube ich alle Kollegen in Zeitung, Hörfunk, Fernsehen, über diese Großglockner-Sache berichtet. Ich darf es für die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz erläutern. Da ist also ein Paar Richtung Großglockner. Er war bergerfahrener als sie. Sie sind relativ spät, zu spät aufgebrochen und sie sind in absolute Schwierigkeiten gekommen. Sie konnte dann nicht mehr weiter. Die Frau, er hat sie dann zurückgelassen und ist nach unten gegangen, um Hilfe zu holen. Er wollte Hilfe holen und die junge Frau ist am Berg einfach erfroren. Und da gab es natürlich im Nachgang einen Prozess, der ist angeklagt worden wegen fahrlässiger Tötung und ist auch ein Urteil gefallen. Wie hast du es eingeschätzt? Also wie hast du das gesagt? Wie hast du es beurteilt? Da hat ja jeder in deinem Metier hat davon Kenntnis und hat eine Meinung dazu gehabt. Wie war deine?
Da hast du recht, da gibt es viele Meinungen und ich glaube, viele gleiche Meinungen und besonders von den Profis ist der Konsens, man lässt in der Regel den schwächeren Partner nicht alleine am Berg zurück. Ja. Besonders in so einer gut infrastrukturmäßig ausgebauten Gegend wie jetzt bei uns in den Alpen. Und ja, wenn man am Berg schon öfters war, dann weiß man, besonders zwischen Paaren entstehen oft einmal richtige Eskalationen in solchen Grenzsituationen und gerade da ist es halt wichtig, dass man eigentlich den Schwächeren dann eben schützt und ihn nicht alleine zurücklässt.
Wir haben im Zuge dieser Berichterstattung hatten wir auch einen Interviewpartner, ich denke auch, dass es ein Leiter einer Bergführerschule war, kann jetzt aber namentlich nicht mehr verorten. Also der hat gesagt, er hat es leider sogar erleben müssen, dass einer seiner Kollegen quasi mit den Kunden oder dem Kunden am Berg ums Leben gekommen ist, weil er ihn einfach nicht alleine gelassen hat in der Situation. Ja. Aber wie ist die juristische Verantwortlichkeit? Weil das stelle ich mir ja enorm heikel vor. Wie gesagt, du sagst, wir drehen um, dein Grantler sagt, ich marschiere weiter. Könnte man dir daraus einen Strick drehen, dass dann die Frau, der Sohn, die Tochter, wenn dem was passiert, sagt, sie waren in der Verantwortung, sie hätten den runterbringen müssen, egal was der da sagt. Das ist schon heikel, gell?
Genau, es ist heikel, deswegen muss man da auch wirklich durchgreifen und da konsequent sein in seinem Handeln und das nicht durchgehen lassen auch, weil um was geht's denn? Also Muss man ja auch sagen,
Leben.
da geht es, ja genau,
Letztendlich,
und
ja.
genau, und nicht um einen weiteren Gipfel, sondern da geht es einfach um das Überleben. Und sie haben ja sich für einen Bergführer entschieden, genau für solche Situationen, dass der dann entscheidet,
Ja.
was zu tun ist. Weil sonst hätten sie es ja alleine machen können. Alleine können sie ja alles machen, was sie wollen.
Genau, und über dieses Thema, dass viele, viel zu viele alleine alles machen, was sie wollen, da
Ja,
redet man
genau.
dann nach 11 Uhr, weil da haben wir das Stichwort alpine Kompetenz. Das geht leider immer mehr Leuten verloren und das ist ein großes Thema. Die Bergwacht kann ein trauriges Lied davon singen. Bis hierhin, vielen Dank, liebe Nina.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie. Viele von Ihnen kennen Sie aus dem Fernsehen. Nina Schlesener, Bergführerin aus dem Berchtesgadener Land, gibt bei den Kollegen von Wir in Bayern regelmäßig Tipps für schöne Touren. Heute ist sie bei uns zu Gast und wir sprechen gleich über die richtige Tourenplanung. Reinhard Messner hat mal gesagt, jeder, der den alpinen Bereich sozusagen betritt, begibt sich automatisch in Gefahr. Würdest du das genauso sagen, Nina?
Ja, doch.
Ja, schon.
Ja, doch.
Es reicht ein
Aber
falscher Tritt.
das stimmt, ja.
Weil es ist ein Thema, das, glaube ich, im Moment uns alle beschäftigt, vor allem die Kollegen und Kolleginnen in der Bergwacht, weil die das in Anführungszeichen ausbaden müssen, dieses Bewusstsein, dass es einfach ein Risiko ist, wenn man im Gelände unterwegs ist, wo die Ausrüstung vielleicht nicht so gut passt und dann kommt das Schotter und da rutscht man und daneben geht es runter. Das ist vielen nicht mehr bewusst. Also ich staune da immer wieder. Wie schätzt du das ein?
Ja, das, sagen wir mal, Können nimmt schon stetig ab, würde ich sagen,
Okay.
weil sich die Menschen auch nicht mehr so viel in diese, ja, in diesen Gebiet bewegen, sozusagen.
Also glaubst du, es gehen einfach, sind zu viel unterwegs, die da nicht so unbedingt hinkören, sagen wir es mal ganz
Ja,
deutlich. Ja.
genau. Es wird einfach von mehr Menschen betrieben und ja, durch unsere Digitalisierung wird alles
Ja.
recht einfach. Also man kann es im Internet ansehen und kann man sich ja die ganze Tour oft einmal, sei es von der Watzmann-Überschreitung, gibt es ja zig Videos, die man sich da anschauen kann. Und es wird alles so einfach dargestellt und man hat so schnellen Zugriff auf alles und glaubt, nur weil man das sieht und das eigentlich ganz okay ausschaut, heißt es aber nicht, dass, ja, dass man das persönlich halt kann. Das
Es
können
gibt,
aber oft einmal viele nicht mehr unterscheiden.
na, das können Sie nicht unterscheiden. Und was auch dazu kommt, es gibt ja Klassifizierungen. Touren sind ja klassifiziert nach Schwierigkeitsgraden und auch im unteren Bereich. Also nehmen wir mal Tour Nummer 3, Klassifizierung Stufe 3. Was bedeutet das? Was suche ich mir da für eine Tour aus? Also mit was muss ich da auf jeden Fall schon mal unbedingt rechnen?
Ja, das kommt jetzt darauf an, Klassifizierung 3. Also, es gibt ja zum Beispiel Wanderwege, die sind oft einmal mit Farben gekennzeichnet, also rot, schwarz. Und schwarz ist schon ein sehr anspruchsvoller Weg, ein Bergweg, der eben Schotter hat, wo vielleicht auch sogar Seilversicherung drin ist. Und da gibt es ja in den Alpen schon so eine gewisse Kategorisierung, dass ich selber halt schon einschätzen kann, was kommt auf mich zu. Und bin ich dem gewachsen oder nicht?
Also man kann aufgrund dieser Klassifizierungen ein bisschen erkennen, wie gut ich sein muss sozusagen, wie trittsicher und wie schwindelfrei. Denn da kann vielleicht mal ein kleiner Kletterpart drin sein oder ein ausgesetzter Bereich, wo man eben auf dem Grat entlang geht, rechts und links geht's runter. Also ich fand das als Kind, also mein Hausberg war der Gründen im Allgäu, ja.
Ja.
Und wenn wir auf den Gründen gegangen sind mit der Eltern, da gehst du oben ein Stückel entlang, das hat mir als Kind schon gruselt. Also so ist es einfach nicht. Da musst du entlang gehen und musst sagen, ich tappe schön Füßchen vor Füßchen vor mich hin. Und
Genau.
dieses Bewusstsein, ich sage immer, der gesunde Menschenverstand, der scheint ein bisschen abgenommen zu haben, auch was die Einschätzung anbelangt, wenn es um Gefahrensituationen im Winter geht, Skitour, Lawine. was immer, es ist immer so fassungslos, wir warnen ja auch in unseren Sendungen, sagen, Obacht, Lawinengefahr ist hoch, bitte die Tour auf nächste Woche verschieben oder wie auch immer. Und du weißt genau, du wirst wahrscheinlich an diesem Wochenende auch wieder Lawinentote haben und so kommt es auch immer. Da ist man manchmal auch ein bisschen fassungslos.
Genau, die Risikobereitschaft ist extrem hoch. Das war ganz klassisch, zum Beispiel vor 2 Wochen hat es bei uns Neuschnee gehabt und ein Freund fragt mich, wie würdest das du einschätzen? Geht zum Beispiel das Watzmann-Hocheck, das ist so eine klassische Frühjahrstour, da hat man gewusst, jetzt kommt der erste Schnee dafür. Was meinst du? Dann sage ich, ich würde es mich nicht trauen. Es ist die Lawinenlagebericht, ist genau in diesen Expositionen eigentlich, sagt der, hier nicht reinfahren und da sind die Gefahrenstufen, genau da liegen die. Und dann habe ich aber gesagt, aber es ist egal, weil es wird sowieso gegangen. Weil es ist den Leuten scheißegal, was für Lawinenlage das ist. Es ist wurscht. Die Risikobereitschaft ist so hoch, weil ich weiß nicht, aus was für einem Grund.
Ja, zum Teil wirklich aus Unkenntnis, zum Teil mit einem gewissen naiven Glauben, es wird schon nichts passieren. Und zum Dritten mit, ja, wenn was ist, ich habe ja einen Piepser dabei und das ist ja meine Lebensversicherung. Ja. Na, ist es nicht automatisch. Natürlich ist es ganz schlecht ohne Lawinenpiepser, aber ist es nicht automatisch. Reden wir mal über das Thema Ausrüstung. Ausrüstung ist ja schon mal die Grundvoraussetzung für jeden, der auch gut bergwandern will. Wir müssen jetzt gar nicht unbedingt Hochtour anstreben oder ein 4000er-Gipfel. Ausrüstung ist schon mal das A und O. Was muss denn wirklich sein, wenn man auf Tour geht?
Klar, da ist wieder abhängig, was für Tour. Ja. Was mag ich was Leichtes machen? Mag ich Wanderungen machen, jetzt zum Beispiel im leichten Gelände oder will ich in die Berge? Also da muss ich vorher einfach schon mal schauen und selektieren, wo will ich eigentlich hin und dann halt schauen, was brauche ich dafür? Was habe ich eigentlich nicht nur für eine Ausrüstung, sei es Klamotten und Bergstiefel, Stöcke, sondern meine persönliche Ausrüstung auch. Bin ich dem gewachsen? Kann ich das überhaupt? Traue ich mir das zu? Ist die Länge, ist die Länge okay? Ist die Höhenangabe, passt es? Kann ich das überhaupt bewältigen? Und eben, jetzt mal so quasi die innere und die äußere Ausrüstung mal abchecken, ob das überhaupt die Tour für mich ist. Weil wenn ich dann sage, okay, also meine innere Ausrüstung habe ich sozusagen gecheckt, also mich selbst einmal so abgecheckt, passt die Tour zu mir und wenn da alles auf grün steht, dann kann ich weitergehen und sagen und habe dann die technische Ausrüstung auch dafür. Habe ich die Wanderstöcke, habe ich die Schuhe, dann eben jetzt im Frühling fängt es dann an mit Sonnenschutz, ausreichend zu trinken, wenn, je wärmer das es wird und ja, so
vielleicht der Kopfbedeckung.
Genau. Und so erweitert sich halt meine Ausrüstung oder meine Ausrüstungsliste, die ich also da halt vor jeder Tour abzuarbeiten habe.
Und es muss schon auch was natürlich sein für den Notfall. Also klar, jeder sagt, ich habe ein Handy und das reicht, weil mit dem Handy finden sie mich überall. So einfach ist es halt dann auch wieder nicht, gell?
Genau, also Handy ist natürlich schon mal ein sehr guter Grundbaustein, den ich dabei haben soll. Aber dann gibt es noch analoge Karten, die man dabei haben kann, dann ja.
So, warum? Das müssen wir ganz kurz nochmal erläutern. Warum braucht man schon, weil man sagt, wieso denn, ihr habt doch die Tour im Handy drin. Warum ist denn die analoge Karte im Rucksack auch nicht verkehrt?
Ja, weil man ja oft einmal den Fehler macht, den habe ich auch schon sehr oft gemacht, man schaut sich die Tour auf dem Handy an, vergisst sie aber abzuspeichern und runterzuladen. Man kann ja die topografischen Karten im Vorgang runterladen, dass sie auch, wenn man offline ist, gespeichert sind. Ist mir schon zigmal passiert, fahre ich zu dem Wandergebiet, zack, bumm, habe ich keinen Empfang mehr und ich habe keinen Zugriff mehr zu den Karten. Das heißt, entweder muss ich jetzt halt wieder irgendwo hinfahren, wo ich jetzt halt einen Empfang habe, aber meistens ist es auch so, vielleicht passiert es mir auch während der Tour. Ich habe am Anfang von der Tour noch einen Empfang und kann mir die Karten runterladen und während der Tour ist der Empfang weg, ich mache das Programm wieder auf und weiß nicht mehr, wo ich bin. weil ich nichts mehr sehe, weil nichts mehr runtergeladen werden kann. Da habe ich dann die analogen Karten, wo ich sage, ich kann mich wenigstens noch daran orientieren oder halt vom Tourismusverein, Verband halt so Flyer, was es ja gibt für die Touren oder ich drucke mir vorher was aus, ich muss ja keine Topokarte haben. Aber dass ich wenigstens so die groben Eckdaten und so grobes Infomaterial eben dabei habe.
Was auch etwas ist, was man nicht unterschätzen darf, Wanderwege, Kletterrouten, all diese Sachen sind Wind, Wetter, Sturm und sonstigen Unbillen ausgesetzt. Das heißt, es kann sein, dass man speziell nach dem Winterhalbjahr einen Weg anders vorfindet, als man glaubt, gell?
Genau, also ich habe auch schon im Zuge meiner Recherche für meine Wir in Bayern Wanderungen auch schon Wanderungen gehabt. Die habe ich geplant, ich bin hingefahren und dann steige ich aus dem Auto aus und sehe weggesperrt.
Aha.
Weggesperrt wegen Windwurf und ja, Holzarbeiten und dadurch bis auf Weiteres nicht begehbar. Da ist auch super, wenn man sich vorher einfach, wenn man das Gebiet nicht kennt, auch nochmal beim Tourismusverband oder vor Ort mal anruft und sich da noch mal ein Bild drüber macht. Vielleicht findet man auch was im Internet, das ist auch ab und zu, wird es ja dann auf den Webseiten auch dargestellt, dass das momentan gesperrt ist, dass der Weg jetzt momentan nicht begehbar ist. So wie jetzt bei uns zum Beispiel im Wimbachtal, im Berchtesgaden, da hat es einen großen Felssturz gegeben letztes Jahr. Ja, da ist halt jetzt der Weg immer noch nicht begehbar und das muss man halt dann natürlich in Eigenverantwortung recherchieren, wenn ich dann die Tour gehen möchte.
Ja, es ist tatsächlich leichter geworden, das alles zu erfahren, aber man muss es halt machen, gell? Das gehört zur
Genau.
Tourenplanung dann schon dazu.
Ja.
Jetzt wollen wir uns gleich einmal ein paar Touren raussuchen, die du jetzt empfehlen würdest. Dann hören wir mal eine Frühlingstour von dir, aus deiner Heimatregion natürlich, die du jetzt für uns zum Beispiel vorschlagen würdest. Was machen wir denn? Wo gehen wir hin?
Ja, da würde ich aus meinem Buch gleich die Nummer 1 vorschlagen. Die geht zum Königssee und nach Salette, quasi zum Obersee, zum hinteren See, der noch nach hinten gelagert ist, hinterm Königssee. Das ist eine wunderschöne Tour, die ab Samstag wieder befahren wird. Die Seenschifffahrt ist dann ab Samstag dann wieder in Betrieb, sozusagen, die dann bis dahinter geht. Und jetzt ist noch nicht so viel los und da ist natürlich die Eindrücke, die man da hinten hat, nochmal umso prägender, weil im Hochsommer ist natürlich sehr viel los. Königssee ist ja ein Ziel, das weltweit bekannt ist. Und das ist eben das Schöne, wenn man das jetzt im Frühling noch ausnutzt, wenn noch nicht so viel los ist und noch nicht so viel Tourismus ist.
Wie ist die einzustufen? Weißt du, leicht, mittel, Gehzeit, kann man wo einkehren? So die Punkte, die
Ja.
man da so ansteuert, ja.
Also was praktisch ist für eine Frühlingstour, was ich da immer empfehle, leicht anzufangen. Man ist oft einmal konditionell noch nicht so auf der Höhe, weil man im Winter halt noch nicht so viel gemacht hat. Und ja, damit man sich an Spaß nicht so verdirbt, dann lieber mal ein bisschen kürzer, ein bisschen leichter beginnen. Und das ist natürlich mit der Tour super, weil man die ersten 8 Kilometer oder 9 Kilometer mit dem Boot zurücklegt. Das heißt, man muss vom Parkplatz bis zur Seelände gehen und fährt dann mit dem Boot von der Königssee-Seelände hinter nach
Ja.
St. Bartholomä, beziehungsweise eine ja, Haltestelle noch weiter bis zur Bootsanlegestelle Salette und steigt dort aus und startet dann seine Wanderung. Die Wanderung geht halt direkt am See entlang, das heißt, wir haben auch nicht viele Höhenmeter hier zu bewältigen, was auch
Auch nicht
praktisch ist.
verkehrt am Anfang,
Genau. Also
wenn
wir
man
haben
noch nicht ganz so
insgesamt,
steigen muss.
ja, das stimmt, wir haben insgesamt 250 Höhenmeter, was im leichten, ja, Bereich ist, was eigentlich für jeden machbar ist. Die Wegbeschaffenheit ist ein breiter Sandweg, das heißt, es ist für Senioren geeignet, für Kinder, zum Teil auch für Kinderwagen, allerdings nicht der ganze Weg. Also man kann einen Teil mit Kinderwagen gehen, aber dann nicht bis ganz hinter.
Und eine schöne Einkehrmöglichkeit wird es vielleicht auch geben.
Ja, da haben wir mehrere. Wir haben am Ende vom Obersee haben wir die Fischunkelalm. Das ist bewirtschaftete Alm, allerdings erst ab Juni oder ab Mitte Mai, je nachdem, wann die Kühe hinterkommen. Ab dann ist sie bewirtschaftet, aber wir haben direkt an der Bootsanlegestelle haben wir das Wirtshaus Salett oder wir haben auch natürlich St. Bartholomä, die große Wirtschaft, wo man einkehren kann.
Das gehört schon einfach dazu, gell? Natürlich hat man Brotzeit dabei und natürlich ist es auch schön, wenn man sich auf einer Bankerl irgendwo setzt oder an einem schönen Punkt mit Blick einfach sein Brot auspackt und seinen Tee. Meistens hat man ja einen Tee dabei, aber das Einkehren ist schon, zumindest zum Abschluss finde ich, ist schon immer eine schöne Sache.
Absolut, und besonders hinten am Königssee, wo man dann auch die Möglichkeit hat, frische Forellen aus dem Königssee zu essen, ist ja auch eine Einzigartigkeit.
Das Absolut.
Sollte man auf alle Fälle mitnehmen. Und was ich auch noch vergessen habe, hinten am Obersee ist der längste oder höchste Wasserfall Deutschlands, der Rötbachfall mit 400 Metern. Und das ist natürlich auch ein Naturschauspiel, besonders wenn jetzt die Schneeschmelze eintritt und ganz viel Wasser da runter prasselt und da runterkommt über den Wasserfall. Mhm.
Erzähl uns ein bisschen was. Du hast gesagt, in deinem Buch. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, in dem du deine Wandertouren, Wandertipps zusammengefasst hast. Und da ist eben diese Tour auch drin. Wie kam es dazu? Genau.
Wie du ja am Anfang schon erwähnt hast, bin ich ja für Wir in Bayern im Fernsehen tätig. Und hier stelle ich schon seit einigen Jahren in der Regel so einmal im Monat Touren und Wanderungen vor. Unter anderem eben auch jetzt die Tour, die ich gerade vorgestellt habe. Und das haben wir gesagt, irgendwann die letzten Jahre kam die Idee eben auf. Ja, wir haben jetzt so viele Touren gesammelt, machen wir doch ein Buch daraus.
Schön.
Genau.
Und ist das schon haben da. Wir jetzt liegt schon vor?
Ja.
Ja,
liegt schon vor. Gell? Das liegt seit einem Monat.
Druckfrisch.
Liegt vor. Druckfrisch. Genau, und ja, es bereitet mir totale Freude, dass ich das, was ich jetzt schon die letzten Jahre einfach über Eindrücke über ganz Bayern gesammelt habe, dann auch in Buchform transferieren habe können, weil ich mache ja immer relativ viele Bilder für die Sendung und die werden dann einmal in der Sendung gezeigt und dann landen sie quasi bei mir im Archivordner. Und das alles nochmal wieder rauszuholen und wirklich die Fülle der schönen Eindrücke in Buchform zu bringen, das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis und das gefällt mir sehr gut.
Der Schaffensprozess. Ja, nicht nur Touren in deiner ureigensten Heimat, sondern du bist da wirklich in ganz Bayern unterwegs. Und ich vermute auch die Schwierigkeitsgrade, die Länge, die Höhenmeter, da hast du drauf geachtet, dass das so eine bunte Mischung wird.
Genau, es ist wirklich ein Potpourri aus allen Anforderungen. Es geht von Nord nach Süd, von Ost nach West. Also ich habe alle Regierungsbezirke dabei, von Oberbayern bis Unterfranken, Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Schwaben und Mittelfranken. Es ist homogen aufgeteilt über alle Bezirke, auch diese 50 Touren. Und es sind alle Schwierigkeitsgrade dabei. Also es sind auch barrierefreie Wanderungen dabei, die man zum Beispiel mit Rollstuhl oder mit Kinderwagen auch gehen kann. Es sind aber auch schwierigere Wanderungen. Wie du vorher gesagt hast, ich glaube, du kommst aus dem Allgäu, oder?
Ja, bin Allgäuerin, ja. Mhm.
Genau.
Im Schatten des Gründchen sozusagen aufgewachsen.
Ja, genau. Und wer zum Beispiel möchte, kann hier auch über einen Klettersteig auf den Mittelberg gehen. Und ja, wir haben alles dabei.
Magst du einen Titel schnell sagen?
Das von deinem ist Buch? Die Wir wandern in Bayern, heißt mein
Schön.
Buch.
Also genau. Druckfrisch seit einem Monat. Ist auch ein schönes Geschenk, sowas finde ich für Leute. Weil ich finde, es geht ja jedem von uns so. Also ich bin ein ganz normaler Wanderer. Also ich steige nirgends auf schwierige Sachen. Aber so Gründen, so die Thematik, das geht schon. Und es ist ja oft so, dass man sagt, Mensch, jetzt heute Nachmittag ist schön, wir haben 3-4 Stunden Zeit. Und es ist immer und immer dieselbe Frage. So wie, was koche ich denn? Fragt man immer, wo gehe ich denn hin? Was machen wir denn? Was passt denn jetzt? Und da finde ich schon ganz angenehm, wenn man da so ein Handbuch hat, wo man so ein bisschen reinschauen kann. Und da hat jemand schon vorgearbeitet für mich und gibt mir eine Empfehlung. Das finde ich schon ganz, ganz praktisch.
Genau.
Wie ist denn die Reaktion drauf?
Durchaus positiv. Also Schön. Ich habe ganz viele Zuschriften, eben aufgrund der schönen Bilder und der zahlreichen Touren. Es ist einfach schön, wenn man sagt, man mag jetzt halt mal was anderes gehen, nicht nur immer in seiner Heimat. Ja. Dann hat man da halt einfach eine Auswahl und man sagt, man kann da stöbern und sich so ein Schmankerl aussuchen.
Es kommt ja noch dazu, dass sehr viel mehr Menschen jetzt wieder Urlaub entweder wirklich daheim machen oder sie kommen nach Bayern, um Urlaub zu machen. Das wissen wir alle, dass die Küste und die Berge, das sind so die Gewinner der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen, die wir seit einigen Jahren haben. Jetzt kommt natürlich die Kerosin-Geschichte noch dazu. Da werden auch vielleicht viele nicht mehr in den Urlaub fliegen können oder wollen. Und wenn man Ziele sucht, dann hat Bayern da ganz einfach mit die Nase vorn, weil es bei uns halt so schön ist, das muss man mal sagen. Und da wollen natürlich viele einen Wanderurlaub machen und dann ist es auch ganz praktisch, wenn man sagt, ich kann wohin und weiß genau, da finde ich ein, zwei Touren, die mir gefallen täten. Schön, gute Idee, habt ihr gut gemacht, ja.
Ja, und Bayern hat wirklich so wunderschöne Perlen. Also sei es in Franken die Weinlandschaft, in Mittelfranken das Altmühltal, in der Oberpfalz die Felsen und Burgen, also und Oberbayern und natürlich auch Schwaben mit dem Gebirge dann auch noch. Wir haben wirklich alles.
Aus Nördlinger Ries ist völlig bei vielen gar nicht auf dem Schirm. Ja. Das gebe ich immer so als Tipp weiter. Wenn Leute mich fragen, wo ich gehe denn hin, dann sage ich, ja, du kannst schon zu uns kommen, aber in der Zeit ist auch ziemlich voll. Du kannst aber auch mal Richtung Norden steuern, wenn du gegenläufig unterwegs bist. Gerade so Feiertage finde ich es immer gar nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen gegenläufig orientiert und nicht in den Süden geht, an die Alpenkette, wo viele sind, sondern vielleicht eben, wie du sagst, Oberpfalz oder Nördlinger Ries, mal in die Gegenrichtung. Es lohnt sich unbedingt, da unterwegs zu sein.
Ja. Also es bietet wirklich eine Vielzahl. Es ist so schöne Flecken und wie du schon sagst, man muss nicht in die Ballungsräume der Hotspots. Es ist wirklich, in Bayern gibt es noch ganz viele andere schöne Flecken.
Ja, dann würde ich dich gerne noch fragen zum Abschluss, Nina. Gibt es denn eine Lieblingstour von dir? Kann, muss nicht in deiner Heimat sein, wo du sagst, die gehe ich immer wieder, einfach weil ich sie so mag.
Ja, ich habe natürlich schon eine Lieblingstour und die hat natürlich auch mit der Berghütte damals zu tun von meinen Eltern. Ich gehe total gern in das Gebiet vom Jänner, vom Hagengebirge, da wo eben die Berghütte, das Schneipsteinhaus war, auf dem ich aufgewachsen bin, weil das natürlich Heimat ist und da kann ich meine Batterien einfach am besten aufladen.
Und zu jeder Jahreszeit, sagst du, bin ich immer wieder unterwegs, Frühling, Sommer, Herbst?
Ja, weil die Hütte ist auch im Winter geöffnet, zwar nicht durchgehend, aber großteils auch im Winter, da kann man dann mit Skitour hingehen. Letzte Woche war ich mit meinem Kind auch wieder dort, also man kann einfach auch, wenn sie es mit der Bahn hochfahren und es vereinfachen und dann geht man halt nur eine Dreiviertelstunde rüber. Und das ist toll, dass man das jetzt halt auch so, wo ihr jetzt ein Kind habt, dann das irgendwie auch weitergeben kann und das jetzt halt auch quasi mit den Kleinen machen kann.
Ja,
es muss nicht immer die schwerste Tour sein. Ja.
Nein, jetzt wird es ganz interessant, das Stichwort Kind. Man kann einem Kind die Bergliebe weitergeben, man kann es aber auch für immer versauen. Also, wie geht man das Thema an? Langsam.
Langsam, ja. Ich habe einen guten Tipp von einer Bergführerkollegin bekommen, die sagt, sie nimmt ihre Tochter nicht so oft mit, aber sie sagt, wenn du halt ganz brav bist und wenn du wirklich, also sie macht es dem Kind so schmackhaft, dass sie sagt, die ist total heiß drauf mitzukommen und sie, weil das Kind eben nicht mitkommen musste, sondern sie ist halt
durfte.
Dann,
es war eine Belohnung.
Durfte. Genau, und sie sagt, das ist das größte Geschenk, mit der Mama dann am Berg zu gehen. Und ja, ich hoffe, dass ich das auch so umsetzen kann bei meinem Sohn.
Und ganz wichtig, der Weg ist das Ziel. Es ist nicht so unbedingt wichtig, ob man wirklich ankommt. Es ist viel wichtiger, ob da nebenzu irgendwo ein Bachel plätschert, wo man ein wenig spielen kann oder einen Damm bauen kann. Man muss da, glaube ich, sehr, sehr flexibel sein. Also bei uns hat man immer gelockt und das war nicht gut. Da hat man gesagt, ja, nach der nächsten Kehre. Und da kommt dann eine Berghütte und da gibt's eine frische Kräutermilch. Ich habe in meinem ganzen Leben keine Kräutermilch gekriegt auf der Berghütten. Aber als Kind war es immer so, meine Kräutermilch, eine kalte Kräutermilch. Und wenn du das nie einlöst, wenn du es immer nur gesagt kriegst und es kommt nicht, ist nicht hilfreich, sage ich mal so.
Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht.
Gibt's denn einen Traumberg, ein Traumziel, eine Traumtour, die du unbedingt noch machen möchtest, irgendwann in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Keine Ahnung, wie das Leben halt so spielt.
Ja, ich habe natürlich einen Traumberg, den bin ich schon mehrmals bestiegen. Das ist der El Cap im Yosemite Valley, das ist in Amerika, in Kalifornien. Das ist so eine 1000 Meter steile Granitwand, die halt höchstes klettertechnisches Können fordert. Da war ich schon ein paar Mal, habe ich den schon bestiegen, den El Cap. Und ja, das ist halt so ein ganz besonderes Erlebnis, das ich einfach auch gern nochmal machen möchte. Das letzte Mal war jetzt halt vor knapp 10 Jahren. Und ja, das ist eine ganz besondere Gegend, auch eben ein ganz wilder Nationalpark auch. Und
dann wünsche ich dir, dass du diesen Wunsch tatsächlich nochmal erfüllen kannst. Genau. Nina Schlesiner, Bergführerin aus dem Berchtesgadener Land. Jetzt haben Sie es bei uns gehört. Wann können wir dich denn das nächste Mal sehen? Bei den Kollegen von Wir in Bayern gibt es vermutlich schon einen Termin.
Ja, der Termin ist morgen.
Um
16.15 Uhr im BR könnt ihr mich dann live sehen. Und genau.
Wir verraten aber die Tour noch nicht. Das nehmen wir jetzt mal noch nicht vorneweg, oder?
Okay, aber es ist in Bayern. Es ist in Bayern.
Es ist in Bayern und vielleicht sogar in deinem Buch oder es kommt in ein zweites Buch. Das werden wir sehen, wie es jetzt aussieht.
Im zweiten Buch.
Liebe Nina, vielen Dank, dass du bei uns warst. Weiterhin alles Gute für dich. Bring deine Kunden heil rauf, bring sie alle heil wieder runter. Hab viel Freude und Spaß dabei. Gibt es einen Gruß in deinen Kreisen, wo man sagt, das sagt man eigentlich immer, wenn man sich verabschiedet?
Oh, na, also bitte nicht Hals- und Beinbruch.
Nein.
Das ist immer das Schlimmste.
Dann sagen wir einfach Servus und danke, dass da warst bei uns.
Genau. Vierte, danke.